Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In unseren Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner in einem persönlichen Gespräch vor. Und ich freue mich sehr, heute den ehemaligen Bundesaußenminister und Bundesjustizminister Heiko Maas zu treffen. Hallo Herr Maas.
Hallo Herr Westring.
Herr Maas, Sie sind jetzt schon seit einiger Zeit aus der Politik. Wie oft ist es Ihnen denn schon passiert, dass Ihr Auto gar nicht losgefahren sind, weil Sie auf der falschen Seite eingestiegen sind?
Das ist mir überhaupt nicht passiert, denn ich habe schon in der Zeit, in der ich Minister gewesen bin und natürlich über Autos, Fahrer, Sicherheit verfügt habe, war ich in Berlin bei allen Carsharing-Diensten angemeldet und habe mich oft am Wochenende unerlaubt entfernt von meiner Sicherheit und habe mich in ein ShareNow oder sonst was gesetzt und bin selbst am Steuer durch Berlin gefahren. Und insofern bin ich auch, nachdem ich weder einen Dienstwagen noch einen Fahrer habe, noch nie auf der falschen Seite ins Auto eingestellt und habe auch alle Parkvorgänge unfallfrei bisher überstanden.
Aber interessant ist ja doch, dass Sie das mit so einem verschmitzten Lächeln sagen, ich habe mich von der Sicherheit entfernt. Was sagt denn das BKA dann anschließend?
Da das ja alles in der Vergangenheit liegt und als es stattgefunden habe, ich niemandem etwas gesagt habe, sagt keiner mehr was. Außer damals hätte man natürlich Ärger gemacht und mir versucht deutlich zu machen, dass das doch sehr unverantwortlich sei, was es nach meiner Auffassung nicht war, sondern ein Mindestmaß an Freiheit, am Wochenende mal 2 Stunden unbeobachtet mit seinen Kindern im Auto irgendwo hinzufahren und auch wieder zurück. Und es ist nie was passiert.
Ich habe in Ihrem Lebenslauf gelesen, Sie haben mit 21 Abi gemacht. Warum sind Sie denn 2 oder 3 Mal? Wie oft sind Sie hängen geblieben?
Also wüsste ich jetzt nicht, dass ich mit 21 Abi gemacht habe.
Okay. Habe ich das falsch gelesen?
Ich glaube, ich habe ganz normal mit 18 Abi gemacht.
Okay, dann war das irgendwie ein Eintrag, war dann falsch. Dann ist das auch geklärt.
Und war dann eine Zeit lang bei der Bundeswehr und habe dann mein Jurastudium begonnen. Und ich habe allerdings sehr zügig nach dem Jurastudium dann ein Landtagsmandat im saarländischen Landtag bekommen und bin Abgeordneter geworden, nachdem ich zuvor am Europa-Institut der Universität des Saarlandes mich mit europäischem Recht als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt habe.
Aber gab es denn irgendwie so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, Politik, das ist das Richtige für mich?
Also weder familiär noch genetisch habe ich eine Vorbestimmung. Ich glaube, dass in meiner Familie meistens konservativ gewählt wurde, bevor ich Politik anfing, Politik zu machen und sich das dann erst so ein bisschen geändert hat. Aber ich hatte auch nie eine politische Karriere geplant. Ich finde auch, dass man heutzutage politische Karrieren nicht mehr planen kann. Das ist so sehr abhängig von den Rahmenbedingungen, die man hat, die zu jeder Zeit anders sind, auf die man selber aber gar keinen Einfluss hat. Ich bin in den saarländischen Landtag gekommen, weil ein anderer Kandidat nicht mehr aufgestellt werden sollte und bin dann dort eingesprungen. Und dann ging das los und nahm dann auch kein Ende mehr. Aber das ist nicht das Ergebnis einer strategischen Planung gewesen. Ich habe weder in der Schule noch auf der Universität geplant, mal Politiker zu werden.
Aber sowas wie ein Mentor war ja Oskar Lafontaine für Sie auch ursprünglich. Oder ist das auch falsch? Auch falsch in Erinnerung oder recherchiert?
Nee, das ist Oskar Lafontaine, war damals Ministerpräsident im Saarland, Landesvorsitzender der saarländischen SPD und damit zu dem Zeitpunkt ganz sicherlich die Leitfigur für die SPD, da wo ich dann anfing, mich politisch zu betätigen, aber auch ganz sicherlich für mich selber.
Also eine Zeit lang sah das ja so aus, als wenn Sie sein Ziehsohn sein und auch Ämter im Zweifel von ihm übernehmen könnten. Irgendwann ist aber da ein Bruch vonstatten gegangen. Was ist denn da passiert?
Also das frage ich mich bis heute, was da passiert ist, aber die Frage kann Ihnen, glaube ich, nur Oskar Lafontaine beantworten. Denn mit seinem Rücktritt als Bundesfinanzminister und all dem, was danach kam, kann ich wirklich wenig anfangen, weder persönlich noch politisch. Und dann war es dann auch vorbei mit der politischen Beziehung zwischen ihm und mir.
Und also gibt es denn überhaupt, ich meine, das habe ich auch schon andere Leute gefragt, Gibt es politische Freundschaften oder Freundschaften, die aus der Politik auch wirklich zu guten Freundschaften werden?
Also was politische Freundschaften sein sollen, weiß ich sowieso nicht. Es gibt Freundschaften in der Politik. Also das gibt es, glaube ich, schon. Die werden oft auf Belastungsproben gestellt innerhalb der Politik. Aber ich würde schon sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch dem, was ich so sehe, dass es Menschen gibt, die sich kennenlernen in der Politik, die eng befreundet sind und ihr Leben lang befreundet bleiben. Und man sich nicht von dem Bild täuschen lassen darf, dass es da gibt, dass irgendwie Lafontaine, Schröder, Scharping oder wie sie alle heißen in der SPD, aus Freunden Gegner und wieder zurück werden. Und im Grunde genommen die Freundschaften immer davon abhängig sind, ob man gerade jemanden braucht oder ob einem jemanden im Weg ist. Also das gibt es alles, aber ich glaube, das ist wie überall im Leben, auch in der Politik. Vielleicht muss man mit etwas größerer Vorsicht sich daran machen, wenn man in der Politik Freunde sucht. Aber es gibt's schon.
Ja, aber dann haben Sie ja eine ganze Reihe von politischen Ämtern ausgeübt. Also Sie waren, um das kurz zu machen, ja, sowohl Minister im Saarland als auch dann Bundesminister. Welches politische Projekt lag Ihnen denn besonders am Herzen? Da möchte ich mich drum kümmern. Und das hat auch noch geklappt.
Also das Bund und Land sind ja zwei sehr verschiedene Dinge. Ich war im Saarland Wirtschaftsminister. Und wir haben im Saarland eine doch sehr traditionell aufgestellte Wirtschaft. Damals noch mit Kohle, mit Stahl, Automobilindustrie. Und das große Projekt war da, diese Wirtschaft weiterzuentwickeln, sie einzustellen auf mehr Informatik. Mittlerweile bei KI sind wir da angelangt. Mittlerweile werden große Chipfabriken im Saarland gebaut. Also die Transformation der saarländischen Wirtschaft zu Hause war ein großes Thema. Das ist ein Thema, mit dem ich bin ja nicht lange Wirtschaftsminister gewesen, weil ich dann irgendwann Justizminister und auch wieder ungeplant Justizminister in Berlin geworden bin. Aber im Saarland den Strukturwandel zu schaffen, ist das große Thema und das wird das Land auch noch weiter über Jahrzehnte begleiten. So, und auch das Justiz- und das Außenministerium kann man nur sehr schwer miteinander vergleichen. Im Justizministerium war vielleicht das für mich persönlich wichtigste Projekt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Also ein Gesetz aus dem Nichts zu erlassen, in dem drin stand, dass die Betreiber von sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube und Twitter, haftbar gemacht werden können, wenn auf ihren Seiten Straftaten begangen werden. Also verbale Straftaten, die kann man auch offline begehen, natürlich aber auch online. Und die Tatsache, dass online das Internet zu einem immer rechtsfreieren Raum wurde, das hielt ich nie für akzeptabel. Und im Außenministerium ist ein Thema, das mich besonders beschäftigt hat, die Reform des Sicherheitsrates bei den Vereinten Nationen gewesen. Wir waren 2 Jahre nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, den ich nach wie vor was die internationale Politik angeht, für das wichtigste Gremium, die wichtigste Institution halte, die aber völlig handlungsunfähig geworden ist. Weil wenn man sie nicht reformiert, der Sicherheitsrat tritt immer erst auf, wenn es schon zu spät ist. Das heißt, wenn geschossen wird. Er hat keinerlei präventive Funktion. Ganz schwieriges Thema, weil die Vetomächte da nicht mitgemacht haben. Aber das ist ein Thema, das mich persönlich da sehr umgetrieben hat und bei dem ich glaube, wenn es nicht gelöst wird, der Sicherheitsrat Stück für Stück seine Bedeutung verlieren wird.
Aber dass der deutsche Außenminister da eine wesentliche Rolle spielt, dass der UN-Sicherheitsrat reformiert wird. Ist das realistisch?
Ja, hat auch ein bisschen was damit zu tun, weil wir ja selber den Anspruch hatten, selber einen permanenten Sitz im Sicherheitsrat zu bekommen und uns da mit anderen Ländern wie Japan und Brasilien zusammengetan haben. Also das ist schon wichtig. Ich glaube auch, dass das die Rolle von Deutschland und der Anspruch sein sollte, international mehr Verantwortung zu übernehmen, als das vielleicht in der Vergangenheit auch mit Blick auf unsere Historie der Fall gewesen ist. Das ist auch die Erwartung, die es international an uns gibt.
Was meinen Sie da konkret mit mehr Verantwortung? Auf welcher Bühne, auf welcher Ebene und was konkret? Also ich meine, da wird jetzt, das klingt für viele ja wie eine Worthülse, wenn gesagt wird, wir sollen mehr Verantwortung übernehmen. Was bedeutet das für Sie?
Das bedeutet zum Beispiel zur Zeit, in der ja gerade sicherheitspolitische Fragen eine große Rolle spielen nach dem Ukraine-Krieg, dass Deutschland auch sicherheitspolitisch stärker sein muss. Das heißt, wir müssen nicht nur unsere eigene Landesverteidigung auf Vordermann bringen, sondern wir müssen auch in der NATO mehr Aufgaben übernehmen. Das heißt, so wie es ja zurzeit gerade auch geschieht, auf dem Baltikum, auch mit der Bundeswehr, etwa die Ostflanke der NATO entlang sichern, auch in Polen, auch ein Thema bei den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen gewesen. Also da werden wir, das wird von uns erwartet. So, und wir sind nun einmal das größte und auch stärkste Land in Europa. Und deshalb werden wir uns da nicht aus der Verantwortung ziehen können. Und wie das vielleicht vor Jahrzehnten mal der Fall gewesen ist, mit dem Scheckbuch unserer Verantwortung gerecht werden. Sondern wir müssen mit den Mitteln, die wir haben, auch mit unserem Militär, aber auch dort, wo es um wirtschaftliche Stärke geht, auch in der Auseinandersetzung etwa mit China, mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch wirklich arbeiten und sie auch einsetzen.
Also konkret heißt das, eher Zölle auf Autos oder eher weniger Zölle?
Ja, insgesamt wäre es gut, wenn es gar keine Zölle gibt. Aber letztlich wird sich Deutschland nicht immer am Ende der Schlange einreihen können, wenn solche Entscheidungen getroffen werden. Sicherlich haben wir auch eigene Interessen, zu denen wir uns auch bekennen müssen. Die deutsche Automobilindustrie ist abhängig vom Export ihrer Autos, auch in China. Und insofern Zölle zu verhängen, läuft darauf hinaus, dass irgendwann auch Gegenzölle verhängt werden. Also ob das dann so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, da bedarf es auch eines bestimmten Auftretens von Deutschland in der Europäischen Union. Und unsere Interessen, warum sollen wir unsere Interessen in der Europäischen Union nicht genauso vehement vertreten, wie das die Franzosen tun?
Ein Thema, was in meinen Augen jetzt sträflich vernachlässigt wird, ist der Balkan. Weil sowohl die Chinesen als auch die Russen dann durchaus mit den Hufen scharren und die Beitrittskandidaten buhlen. Und die sind so lange hingehalten worden von der EU und letztendlich auch von Deutschland, dass bei einigen ja die Frustration schon so groß ist, dass sie sagen, ihr macht uns gar kein Angebot mehr, ganz offenbar. Wie sehen Sie das als ehemaliger Außenminister? Ich meine, das war viel auch in Ihrem Verantwortungsbereich schlussendlich.
Also dabei geht es ja darum, lassen wir es zu, dass die Einflusssphäre der Russen und der Chinesen immer größer wird. Und insbesondere mit Blick auf den westlichen Balkan immer näher an Europa heranrückt. Das Gleiche gilt aber auch für Afrika. Denn da ist es genau das Gleiche. Die Russen und die Chinesen versuchen mit viel Mitteleinsatz ihren Einfluss dort immer mehr zu vergrößern. Und das nicht zum Vorteil von Europa. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Lateinamerika. Auch da sind die Chinesen mittlerweile unterwegs, investieren viel, viel in unterschiedlichste Länder. Und die Länder dort haben mir bei meinen Reisen gesagt, wir würden viel lieber mit euch zusammenarbeiten. Aber ihr macht uns keine Angebote. Was sollen wir machen, wenn nur die Chinesen uns Angebote und Geld bieten? Und wir brauchen welches. So, also insofern, auch so wie die Welt sich entwickelt und dass die Spaltung zwischen dem Westen auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen Seite wieder tiefer geworden ist, muss in der internationalen Politik, müssen unsere Einflusssphären auch gesichert werden. Das heißt, wenn wir auf dem westlichen Balkan keine substanziellen Angebote, nicht nur Angebote machen, sondern die Angebote auch realisieren und umsetzen, werden wir diese Regionen an Russland und an China verlieren und das werden wir teuer bezahlen.
Sie haben dann, nachdem Sie ausgeschieden sind aus dem Bundeskabinett, sind wieder als Rechtsanwalt tätig geworden. Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben Jura studiert, Sie haben jahrelang Politik gemacht und jetzt gehen Sie in eine große Anwaltskanzlei. Wie muss man sich Ihr Tätigkeitsfeld vorstellen?
Also erstmal ist es grundsätzlich vorteilhaft, wenn man eine abgeschlossene Berufsausbildung hat und nach der Politik in seinen erlernten Beruf zurückkehren kann.
So, das ist eine kleine Anspielung auf
Ich fände es sowieso viel besser, wenn der Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, und Politik viel intensiver wäre, als das bei uns der Fall ist. Also in anderen Ländern ist das so üblich. Man hat irgendwie in der Wirtschaft gearbeitet und geht ein paar Jahre in die Politik und dann wieder zurück in die Wirtschaft. Bei uns ist es so, wenn man mal in der Politik war, braucht man sich meistens anschließend nirgendwo mehr anzustellen. Entgegen im Übrigen der weitläufig verbreiteten Meinung, dass irgendwie alle, die aus der Politik ausscheiden, dann weich in irgendwelche Sessel in der Wirtschaft fallen. Ich bin in, das ist die Kanzlei, in der ich bin, GSK Stockmann ist eine große Wirtschaftskanzlei mit Standorten in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, in Heidelberg, in Luxemburg, in London. Und ich kümmere mich insbesondere um Industrieunternehmen in Transformationsprozessen, also Stahlindustrie, Chemie, die ihre Produktion umstellen und CO2-frei machen wollen, die Milliarden dafür investieren, die große Projekte planen, die sie umsetzen wollen, die müssen beantragt, genehmigt werden. Es geht um Wirtschaftsförderung. Das ist das, womit ich mich inhaltlich in der Kanzlei am meisten beschäftige.
Unternehmen haben sich jetzt schon ein paar Dinge angedeutet. Sind Sie ja auch im Saarland und auch bei der RAG-Stiftung tätig, was jetzt die Montanindustrie angeht? Sie haben, weil das alles noch nicht reicht, auch noch die Präsidentschaft vom Polen-Institut, Deutsch-Polnischen Institut übernommen? Oder, also das bleibt sehr vielseitig, was Sie machen.
Ja, also ich wollte einen klaren Cut nach der Politik, also keine Politik mehr machen. Aber ich gehöre zu den Menschen, die immer eine Aufgabe brauchen. Und es gibt viele Aufgaben auf der Welt. Es gibt nicht nur Aufgaben in der Politik, sondern es gibt viel zu tun, überall. Und ich habe das Glück, dass ich neben dem Beruf, den ich erlernt habe und der mir sehr viel Spaß macht, auch in meiner saarländischen Heimat mich noch für die Transformation der dortigen Stahlindustrie einsetzen kann in der Stiftung, die die Eigentümerin der gesamten Stahlindustrie ist, mit immer noch an die 15.000 Beschäftigten. Und das Einzige, was ich tatsächlich sozusagen in der Nachfolge meines Jobs als Außenminister mache, ist Präsident des Deutschen Polen-Instituts zu sein, weil mir die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen besonders am Herzen liegen. Ich bin auf der deutsch-französischen Grenze aufgewachsen. Deutschland und Frankreich ist für mich so selbstverständlich gewesen, dass aus Erbfeinden tiefe Freunde geworden sind. Und ich finde, bei Polen sind wir da noch nicht so ganz angekommen. Und daran würde ich noch gerne ein bisschen mitarbeiten.
Also tiefe Feindschaften, die wollen wir nicht fördern, aber trotzdem Rivalitäten. Ich habe ich habe gelesen, dass Sie HSV-Fan sind, obwohl Sie aus dem Saarland kommen. Was ist denn da schiefgelaufen?
Ich weiß nicht, ob das schiefgelaufen ist, aber das geht tatsächlich zurück auf meine Zeit. Ich weiß ja, war ich 10 oder so, um die 10 und habe selber aktiv Fußball gespielt, war fest davon überzeugt, in der Fußballnationalmannschaft zu landen. Und damals kam Kevin Keegan aus England zum HSV und war so der erste große internationale Transfer aus der Premier League, die damals bestimmt noch anders hieß, nach Deutschland. Und da hatte der HSV mit Kevin Keegan eine ganz, ganz große Zeit, war sehr, sehr erfolgreich. Und da bin ich dann hängen geblieben, denn in der Beziehung bin ich ein ganz konservativer Mensch, der nach dem Motto lebt, ein Leben, ein Verein.
Also anders als in der Politik, wo Sie keine Vorbilder hatten, hatten Sie die aber beim Sport, beim Fußball.
Ja, also ein bisschen, das stimmt. Ja.
Aber die eigentliche sportliche Karriere, die haben Sie sich dann selber auferlegt, indem Sie Triathlon angefangen haben.
Genau, das habe ich irgendwann angefangen, weil ich auch gemerkt habe, also das war schon in der Zeit, in der ich Politik gemacht habe, damals noch im Saarland, als das anfing, dass ich irgendeinen körperlichen Ausgleich brauche für die ganzen Belastungen und mich auch irgendwie abreagieren musste. Und das ging insbesondere durch sportliche Höchstleistungen, also da, wo man sich richtig selber wehtut. Und das ist beim Triathlon, weil das Schwimmen, richtig schwimmen lernen, also auf große Strecken in überschaubaren Zeiten zu schwimmen, da muss ich viel trainieren dafür. Und so einen richtigen Triathlon zum Beispiel, ich habe meistens sogenannte Half Ironmans gemacht. Das tut dann richtig schon weh, aber das ist das, was ich gebraucht habe, um mich irgendwie körperlich abzureagieren von dem Stress, den ich ansonsten so beruflich politisch hatte.
Also Half Ironman ist für Ignoranten wie mich, heißt dann wirklich, also knapp 2 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer
Radfahren und dann
Marathon.
Genau.
Okay, also ist wirklich die Hälfte.
Genau.
Gut, okay. Nein, aber das ist ja allein. Wie oft machen Sie das pro Jahr?
Also das habe ich jetzt, als ich Außenminister wurde, also da muss man sich halt schon ordentlich vorbereiten. Und das habe ich als Außenminister nicht mehr geschafft. Also ich habe als ich Außenminister wurde, habe ich mich nicht mehr an Wettkämpfen beteiligt, sondern mache es nur noch so für mich.
Aber sonst so als richtig im Wettkampf haben Sie auch mitgemacht?
Ja, ja, ich habe an vielen Wettkämpfen in Deutschland, in Köln, in Erlangen, in Roth, in Berlin immer ordentlich Triathlon-Wettkämpfe gemacht. Und hatte mich zeitlich ganz gut entwickelt. Und wenn ich jetzt allerdings wieder anfangen würde, Wettkämpfe zu machen, würde ich aufgrund des fortgeschrittenen Alters doch feststellen, wie viel schlechter meine Zeiten geworden sind.
Aber heißt das, dass Sie jetzt keinen Sport mehr machen?
Nein, ich mache eigentlich, ich fahre noch sehr viel Rad, Rennrad, laufe und schwimme, aber mache das nicht mehr so wettkampfbezogen, dass ich ein richtiges Wettkampfprogramm habe und jede Woche 10 Stunden abreißen muss, um meinen nächsten Wettkampf auch hinzubekommen.
In Ihren Vorträgen, wozu sprechen Sie am liebsten? Welche Botschaft soll rüberkommen? Was soll das Publikum mitnehmen, wenn Sie eine Keynote halten?
Ich glaube, das, was im Moment alle Menschen beschäftigt, ist, wie geht es auf der Welt weiter? Also was geschieht mit den Kriegen? Wie kriegt man hier die Kriege zu Ende? Wie schafft man es, so zusammenzuleben, dass es gut ist für alle? Und dass die geopolitischen Unwägbarkeiten längst auch wirtschaftspolitische Unwägbarkeiten sind und sich bis tief in unseren persönlichen Wohlstand hinein auswirken, ist einfach ein großes Thema. Und diese Zusammenhänge darzulegen, dass das, was auf der großen Welt geschieht, das, was man in den Nachrichten sieht, die großen Herausforderungen, dafür brauchen wir eine Lösung, damit es uns allen im Kleinen bis ins private Leben auch in Zukunft gut geht. Und das ist ein großes Thema, eine große Herausforderung.
Das sagt Heiko Maas, der ehemalige Bundesaußenminister und Bundesjustizminister. Herr Maas, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Also, dann bis bald.
Falls Ihnen der Podcast gefällt, können Sie diesen abonnieren auf Spotify, Apple, Deezer oder Ihrer Lieblingsplattform. Anregungen, Kommentare, Wünsche gerne auf podcast@landenspeakerbüro.de. Ich freue mich auf Sie. Bis bald. Tschüss.